Also, Kolosser 2 aus der neuen Genfer Übersetzung. Ich erwähne das, weil ihr wissen sollt, wie sehr ich mich für euch einsetze. Ich kämpfe um euch und auch um die Geschwister in Laodicea und um alle anderen, die mich nicht persönlich kennen. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Ich sage das, damit euch niemand mit kluger Überredungskunst auf einen falschen Weg führt. Denn wenn ich auch nicht persönlich unter euch bin, bin ich es doch mit meinen Gedanken. Und es macht mir Freude zu sehen, wie geordnet alles bei euch zugeht und wie gefestigt euer Glaube an Christus ist. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen, und nicht um Christus. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Verbunden mit ihm seid ihr auch beschnitten worden. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Denn Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt, hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Niemand soll euch also Vorhaltungen machen wegen dem, was ihr esst oder trinkt oder was ihr an den Festen, am Neumondstag oder am Sabbat tut. Das ist doch alles nur ein Abbild und ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hatte und die in Christus Wirklichkeit geworden sind. Lasst euch das Heil von niemand absprechen, der sich darin gefällt. Ihr vorgespielter Demut, nichts Gott selbst anzubeten, sondern die Engel. Und der sich dafür auf irgendwelche Visionen beruft, die er angeblich gehabt hat. Die selbstsüchtige Einstellung solcher Menschen bringt sie dazu, sich ohne jeden Grund aufzuspielen, statt sich an den zu halten, der das Haupt der Gemeinde ist. Er sorgt dafür, dass der ganze Leib, gestützt und zusammengehalten durch die verschiedenen Gelenke und Bänder, so wächst, wie Gott es möchte. Wenn ihr nun also mit Christus gestorben seid und die Prinzipien dieser Welt für euch hinfällig geworden sind, warum lebt ihr dann so, als wärt ihr immer noch ein Teil dieser Welt? Ihr lasst euch vorschreiben, damit darfst du nichts zu tun haben, davon darfst du nicht essen, das darfst du nicht einmal berühren. Dabei geht es hier doch immer nur um Dinge, die sowieso keinen Bestand haben, Dinge, die dazu da sind, dass man sie verbraucht. Wer solchen Forderungen nachkommt, folgt damit lediglich den Geboten und Lehren von Menschen. Zugegeben, es handelt sich um eine Frömmigkeit, die den Anschein besonderer Weisheit hat. Dieser selbstgewählte Gottesdienst, diese Demut, diese Schonungslosigkeit gegenüber dem eigenen Körper. Doch das alles ist ohne jeden Wert und dient nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis zu befriedigen.
Vielen Dank. Eigentlich ist damit schon alles gesagt, aber ich komme trotzdem nach vorne und sage noch was dazu. Kolosser 2, ich finde es einen wahnsinnig tollen Text. Wir haben letzte Woche von Petra schon über Kolosser 1 gehört. Christus soll der Mittelpunkt allen Lebens sein. Und in Kolosser 2 geht es jetzt heute um Gefahren, um die Irrlehrer, um Dinge, die uns davon abbringen können, dass Christus das Zentrum ist oder vielleicht auch bleibt. Und deswegen ist der Titel meiner Predigt der Schatten Jesu, weil ich vor allem auf die letzten Verse vom Kolosser 2 eingehen will, wo es um diese Gefahren über diesen Schatten geht. Das sieht nach außen wie Christsein aus und sieht fromm und heilig und schön aus, aber innen drin ist es leer, es ist vergänglich, hat keinen Bestand. Und Paulus warnt uns auch heute davor, dass wir falschen Autoritäten, Religiosität oder irgendwelchen Dingen hinterherlaufen, die eben einen Anschein von Weisheit, von Heiligkeit oder geistlicher Erfahrung haben, aber es eben nicht sind. Also außen fromm, außen tüchtig. Und vielleicht kennst du das von dir auch, wenn man dein Leben beobachten würde. Du wirkst vielleicht wie jemand, der fromm ist. Ich weiß nicht, was du mit dem Wort fromm verbindest. Betest regelmäßig, machst vielleicht deine stille Zeit, liest in der Bibel, gehst in den Gottesdienst. Wir versuchen, alles richtig zu machen. Fromm zu sein, Regeln einzuhalten, bestimmte Praktiken durchführen. Aber wir verwechseln manchmal unseren Glauben mit Leistung. Und Paulus zeigt uns, fromm sein ohne Christus ist eben nur ein Schatten, wo Jesus zwar noch dabei ist, aber wo er nicht mehr Zentrum unseres Lebens ist. In Kolosser 16, haben wir es gerade schon gehört, ich lese es nochmal vor. Niemand soll euch also Vorhaltungen machen wegen dem, was ihr esst oder trinkt oder was ihr an den Festen, am Neumondstag oder am Sabbat tut. Das ist doch alles nur ein Abbild und ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hatte und die in Christus Wirklichkeit geworden sind. Die ganzen jüdischen Vorschriften, die es gab, die ganzen Gebote, die ganzen Regeln, die sind nicht um Gottes Willen gemacht worden, sondern für den Menschen. Also Jesus sagt es mal in Markus 2, auch der Sabbat, ist ja auch eine, ganz, ganz viele Regeln zum Sabbat. Der Sabbat ist um des Menschen Willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats Willen. Und diese ganzen Gebote, die wir im Jüdischen hatten, die waren nur ein Schatten. Also hier steht ein Abbild, ein Schatten der Dinge, die Gott vorangekündigt hat. Er hat gesagt, hier sind die Gebote, die sollt ihr alle halten. Und es war eigentlich klar, die Menschen werden es nicht schaffen. Auch die strengsten Juden haben es nicht geschafft, diese Gebote einzuhalten. Aber es war eben nur ein Schatten von dem, was in Jesus nachher Wirklichkeit wurde. Denn Jesus ist der Einzige, der alle erfüllt hat. Alle Gesetze des Alten Testaments sind in ihm zur Erfüllung gekommen. Und heute wollen wir uns also gemeinsam anschauen, was kann uns davon abhalten, dass wir vielleicht auch in sowas wieder reingeraten, dass wir versuchen, Regeln einzuhalten, dass wir versuchen, Leuten zu folgen, anstatt Christus selber im Zentrum zu haben. Und ich habe aus Kolosser 2 eben drei Schatten, drei Gefahren entdeckt, auf die ich heute mit euch eingehen möchte. Und zwar eine Gefahr ist Legalismus. Habe ich jetzt genannt, Regeln ohne Herz. Das zweite, Mystizismus. Bisschen schwieriges Wort, aber beschreibt einfach dieses Streben nach besonderen Gefühlen, nach Visionen. Und drittens, der Asketismus. Leiden und Selbstverzicht als Leistung. Diese drei Sachen, die kommen in Kolosser 2 vor und vor denen warnt uns Paulus, denn die führen uns von Christus weg und die scheinen nach außen wie Christus. Sieht so aus, als wäre es Christus, aber es ist es nicht. Und deswegen möchte ich dich heute Morgen einladen, vielleicht mal zu gucken, ob du vielleicht auch, also ich habe mich auf jeden Fall in der Vorbereitung bei manchen Dingen leider wiedergefunden. Und vielleicht können wir heute Morgen gemeinsam ein bisschen entdecken, was vielleicht nicht wirklich Christus ist und wo wir vielleicht einem Schatten nachhaschen, den wir aber nie so wirklich kriegen und der uns nicht wirklich erfüllt. Okay, ich starte mit Legalismus. Regeln ohne Herz. Ich habe gerade eben schon gesagt, fromm sein, Regeln einhalten, Gott gefallen wollen. Wie sieht es bei dir aus? Was tust du als guter, treuer Christ? Und was darf ein Christ eigentlich tun? Und was darf ein Christ auf gar keinen Fall tun? Und wo werden wir vielleicht ein bisschen skeptisch oder wenn wir von einem, der sich Christ nennt, aber wir sehen, dass der was macht, wo wir denken, ey, das kann man doch nicht machen als Christ. Hattet ihr so einen Gedanken schon mal? Bestimmt nicht. Aber also es ist ein total spannendes Thema. Ja, darf man als Christ Alkohol trinken? Nur Wein oder gar nicht? Darf man rauchen? Ich weiß nicht. Was hat dir denn deine Eltern, was haben dir deine Eltern denn erzählt, was man als Christ so tun sollte? Oder vielleicht hast du auch im Kindergottesdienst oder von deinem Jugendpastor mal was gehört. Ja, also als Christ darfst du das nicht mehr machen. Ich schätze, dass jeder von uns so eine Liste hat, wo er eigentlich genau weiß, naja, das sollte ein Christ tun und das sollte ein Christ nicht tun. Das will Gott, aber das ist sündig, ist nicht so gut. Und wahrscheinlich, wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden, würden wir bestimmt viele Übereinstimmungen finden. Aber ich schätze mal, dass wir auch hier in der Gemeinde ganz unterschiedliche Sachen finden würden, wo der eine vielleicht sagt, nee, das darf man schon. Und der andere wird sagen, nee, geht nicht. Und grundsätzlich ist dieses Bestreben von uns, dass wir sagen, wir wollen uns an Gottes Willen ausrichten. Wir wollen es richtig machen. Wir wollen es gut machen. Wir wollen ein Vorbild sein. Das ist an sich was richtig Gutes. Also Regeln sind an sich nichts Schlechtes. Aber wenn sie dazu dienen, dass ich möchte, dass Gott mich mehr liebt, wenn ich denke, dass sein Segen daran hängt, dann wird's schräg und dann wird's falsch. Dann ist es nur noch ein Schatten. Wir gehen nochmal in Vers 16. Niemand soll euch also Vorhaltungen machen wegen dem, was ihr esst oder trinkt oder was ihr an den Festen, am Neumondstag oder am Sabbat tut. Das ist doch alles nur ein Abbild und ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hatte und die in Christus Wirklichkeit geworden sind. Den Kolossern, zu denen Paulus hier spricht, denen ging es ja so, dass sie auch neu zum Glauben gekommen sind, haben sich zu Christus bekannt, haben diese Gemeinde gegründet. Und da waren ein Haufen Heidenchristen, da waren viele Judenchristen, es gab wahnsinnig viele Kulte, Religionen, sehr viele Einflüsse. Petra hat da letzte Woche schon viel dazu erzählt. Und die standen unter einem Druck. Die Leute, die Nachbarn haben geschaut, sind es echt Christen? Wie verhalten die sich eigentlich? Was machen die denn? Halten die sich an die Gebote? Halten die sich an Speisegebote? Was machen die am Sabbat? Aber wie gesagt, die Regeln sind nicht schlecht, aber wenn wir sie machen, damit Gott uns liebt, dann stimmt das nicht. Es ist nicht so, dass wir Gott gefallen müssen und nach außen einen frommen Anschein machen müssen und dann sind wir ein guter Christ. Und dieser Legalismus, da steht im Griechischen Dogmata, das kennt ihr bestimmt das Wort, also Dogma, ja, heißt eigentlich sowas eben wie Regeln, Gesetz, Gebote. Aber wenn man mal ins Altgriechische reingeht, dann kann das auch eine unbewiesene Meinung oder eine unwillkürliche Satzung bedeuten. Und das ist auch schwierig, ja, was von den Dingen, die wir tun, sind tatsächlich Gebote, die Gott von uns einfordert? Und was sind vielleicht auch willkürliche Satzungen von Menschen, die uns irgendwas aufdoktriert haben? die Kolosser und auch wir sind von Philosophien natürlich auch eingenommen, von Dingen, auch wir heute in unserer Gesellschaft, was steht in der Zeitung, wie muss man sich verhalten, ein Bild davon, was ein Christ tut, was er nicht tut. Wenn wir beten, muss ich dann meine Augen zumachen und die Hände falten und den Kopf neigen, damit ich demütig wirke? Sieht nach außen richtig demütig und richtig christlich aus, oder? Ist bestimmt auch nicht schlecht. Aber wenn ich das nur mache, damit mein Nachbar denkt, oh, das ist ja ein toller Christ, ist es vielleicht nicht das, was Gott will. Und Regeln ohne Christus, ohne diese Beziehung zu ihm, die sind eben nur ein Schatten. Und wenn ihr euch mal einen Schatten vorstellt, leider scheint heute keine Sonne, aber ein Schatten, also ein Mensch wirft einen Schatten und der hat genau die Umrisse von diesem Mensch. Und der bewegt sich sogar gleichzeitig mit diesem Mensch, ja? Also der sieht wirklich fast gleich aus, aber der ist eben leer. Damit kann man nichts anfangen. Und ich möchte dich heute Morgen warnen, wenn du das Gefühl hast, dass du nach außen heilig und fromm bist, aber dir Jesus, die Realität in der Mitte fehlt, dann richte dich neu aus und lass das Alte und den Schatten mal hinter dir. In Vers 20 geht Paulus nämlich noch weiter. Er sagt, wenn ihr nun also mit Christus gestorben seid und die Prinzipien dieser Welt für euch hinfällig geworden sind, warum lebt ihr dann so, als wärt ihr immer noch ein Teil dieser Welt? Ihr lasst euch vorschreiben, damit darfst du nichts zu tun haben, davon darfst du nichts essen, das darfst du nicht einmal berühren. Dabei geht es doch immer nur um Dinge, die sowieso keinen Bestand haben. Dinge, die dazu da sind, dass man sie verbraucht. Wer solchen Forderungen nachkommt, folgt damit lediglich den Geboten und Lehren von Menschen. Die Gefahr vom Legalismus ist also, dass du denkst, du musst etwas leisten, du musst die Regeln einhalten, um von Gott geliebt zu werden. Aber Paulus sagt, Jesus hat doch schon alles getan. Er hat schon alle Gebote erfüllt. Wir sind Sünder, wir sind erlösungsbedürftig, aber Jesus hat uns schon erlöst. Also Regeln können gut sein, aber wenn du dich von ihnen abhängig machst und versuchst, dich selbst gerecht zu machen, dann gehst du haarscharf an Jesus vorbei, aber du gehst vorbei, weil du kannst dich nicht selbst gerecht machen. Und wenn wir mal zurückspringen in Vers 8, da sagt er es nochmal ganz deutlich, nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit leeren, trügerischen Philosophien einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Also Paulus' Anliegen ist, sei nicht religiös auf eine Art und Weise, die einen Schatten wirft, aber wo du nicht mehr in Christus bist, sondern nur noch dem Schatten nachfolgst. Also Legalismus nochmal zusammenfassend bedeutet eben Regeln ohne Herz, aber die binden dich an die Welt und nicht wirklich an Christus. Und alles, was von dir verlangt wird, um heilig oder fromm zu sein, ist eigentlich nur ein Schatten, wenn Christus nicht im Zentrum steht. Und die Bibel fordert nicht äußere Perfektion, sondern eben Vertrauen auf Christus, der das Heil schon vollbracht hat. Und dein Leben soll von Beziehung geprägt sein und nicht davon, welche Regeln muss ich eigentlich einhalten. Zweitens, Mystizismus, das Streben nach Gefühlen und Visionen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne das schon, dass man nach dem Gottesdienst, wenn man sagt, oh, heute war der Lobpreis, der war so gut, ich habe Gott voll gespürt. Oh, der Heilige Geist war heute richtig wirksam, mir sind die Tränen gekommen. Kennt ihr das? Ja? Okay. Vers 18. Lasst euch das Heil von niemandem absprechen, der sich darin gefällt, in vorgespielter Demut nicht Gott selbst anzubeten, sondern die Engel, auf der sich dafür auf irgendwelche Visionen beruft, die er angeblich gehabt hat. Die selbstsüchtige Einstellung solcher Menschen bringt sie dazu, sich ohne jeden Grund aufzuspielen, statt sich an den zu halten, der das Haupt der Gemeinde ist. Er sorgt dafür, dass der ganze Leib, gestützt und zusammengehalten durch die verschiedenen Gelenke und Bänder, so wächst, wie Gott es möchte. Und hier spricht Paulus von einer Gefahr, die ein bisschen subtil ist. Und trotzdem kann sie uns von der Realität Christus ablenken. Das griechische Wort embatoyein, also eindringen, vertieftes Beschäftigen, das hört sich aber auch was Gutem an, ja. Ich will irgendwas erforschen, das, also mystisch, ja. Da steckt es ja drin, dieses, da ist irgendwas Übernatürliches, ja. Irgendwas, was man nicht so gut greifen kann. Und der Kern vom Mystizismus ist dieser Gedanke, ich kann Gott nur fühlen, wenn was Geheimnisvolles passiert. Und mein Glaube ist abhängig von emotionalen Erfahrungen. Und wenn ich nichts fühle, dann glaube ich auch, dass Gott nicht bei mir ist. Und ich muss zugeben, ich habe einen absolut emotionalen Glauben früher gehabt. Ich bin mit 17 zum Glauben gekommen und ich habe Gottes Liebe in den ersten Jahren so krass gespürt. Das ging so tief rein. Ich konnte nur heulen bei Predigten, bei Lobpreis immer wieder. Ich habe das so stark gespürt, dass Gott mich gemacht hat, dass er mich liebt. Und es war wunderschön. Aber so mit den Jahren wurde das immer weniger, dass ich das gespürt habe. Und heute ist es immer noch so, dass es ganz selten, aber manchmal ist es noch so, dass ich das nochmal spüren darf, was ich damals so krass und so lang und so intensiv gespürt habe. Aber es ist nicht mehr so. Es ist nicht mehr so, dass ich jeden Sonntag oder bei jedem Bibellesen diese Liebe Gottes spüre. Und da haben sich natürlich bei mir auch Zweifel eingeschlichen, weil ich dann dachte, okay, liebt Gott mich jetzt nicht mehr? Ist er nicht mehr da? Ich fühle gar nichts mehr. Und es ist schwierig, wenn man nichts mehr fühlt. Vor allem, wenn man es kennt, dass man mal was gefühlt hat. Und ich glaube, mein Glaube musste und durfte wachsen und auch unabhängig von diesen Gefühlen werden. Ich habe, glaube ich, erst in der Bibelschulzeit, wo es dann darum ging, sich wirklich intensiv mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, hat Gott meinen Glauben verändert in einen intellektuellen Glauben. Ich kann mittlerweile wirklich im Glauben wachsen und mich Gott nahe fühlen, wenn ich mich in sein Wort vertiefe. Ganz, oder fühle ich nichts mehr, aber das ist trotzdem für mich mittlerweile sehr erbauend und schön. Aber das hätte ich mir früher nie vorstellen können. Also ich weiß, wie es ist, wenn man sich wünscht, dass man Gott spürt, wenn man das möchte. Aber Paulus sagt hier eben, darum geht's nicht. Jesus ist Wirklichkeit und nicht deine Gefühle. Ja, also vielleicht kommen Gefühle mal mit dazu und schenkt dir Gott mal die Gefühle. Aber auch wenn die Gefühle nicht da sind, ist Jesus Realität. In Vers 9 steht ja, dabei ist doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Alles andere ist nur ein Schatten. Diese ganzen Gefühle, auch Visionen oder spirituelle Höhepunkte. Ja, ich habe Gott gehört, ich habe was gesehen, ich habe was gespürt. Es geht nicht um Show, es geht nicht um Gefühle, es geht nicht um spektakuläre Erlebnisse, sondern um Jesus selber. Es gibt ja im Neuen Testament immer wieder diese Verse, wo es heißt, seid nüchtern. Ich finde das ja immer, denke ich immer, oh nee, das hört sich irgendwie so langweilig an und das hört sich so rational an und so, ja, man soll nüchtern sein, ja, ich bin schon eher so ein enthusiastischer Mensch und bin schon eher gefühlsbetont, würde ich sagen, und für mich ist es, wenn jemand sagt, sei nüchtern, dann denke ich so, das klingt nicht so attraktiv für mich, ja, aber ich glaube, damit will uns Gott sagen eben, sei nüchtern, sei dir bewusst, auch im Kopf, hey, deine Gefühle, die können dich auch täuschen, ja, verlass dich nicht auf deine Gefühle und auf deine Erfahrungen und auf deine Visionen, weil das ist nicht relevant. Und du erkennst den Heiligen Geist auch nicht daran, ob du heute im Gottesdienst Tränen in den Augen hattest oder ob du es dir warm ums Herz geworden ist. Du merkst den Wirken des Heiligen Geistes, wenn du dich veränderst. Das ist nämlich das, was der Heilige Geist will. Der will, dass du Jesus ähnlicher wirst und dass du dich veränderst. Und wenn das passiert, dann kannst du hinterher sagen, ja, der Heilige Geist war dabei. Aber wenn du einfach nur ein tolles Hochgefühl hattest und es ein mega Gottesdienst war und du tolle Gefühle hattest und danach nach Hause gehst und es hat sich nichts verändert, haben dich deine Gefühle vielleicht auch getäuscht. Also das eine ist eben, dass man vielleicht selber in der Gefahr steht, dass man nach diesen Gefühlen hascht. Aber Paulus warnt hier auch vor den Leuten, die sich quasi dafür feiern lassen. Also dass man auch andere bewundert, die diese Gefühle vielleicht auslösen und die vielleicht Visionen haben, die Engelserscheinungen haben, die einen Traum haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn jemand auf euch zukommt und sagt, ich hatte einen Traum, Gott hat mir was für dich gegeben. Ich hatte eine Vision. Oh, wow, krass. Ja, toll. Da ist jemand ganz nah an Jesus dran. Ja, Gott hat zu dem gesprochen, zu mir nicht irgendwie. Aber der hat ja den Heiligen Geist. Ja? Und wir sind vielleicht beeindruckt von diesen Menschen und wir bewundern diese Menschen. Und vielleicht denkt derjenige auch, er ist besonders gesegnet und er gibt dir jetzt großzügig was weiter. Aber Paulus sagt auch hier wieder, das ist ein Schatten. Lass dich nicht davon beeindrucken. Denn es gibt auch noch die Gefahr von eben Überheblichkeit, wie er das hier eben auch schreibt, dass man versucht, sich damit aufzublähen. Ja, und ganz schräg wird es natürlich, wenn jemand versucht, euch das Heil abzusprechen, wenn euch jemand sagt, ihr müsst noch irgendwas tun, ja, um von Gott geliebt zu werden oder dass ihr erlöst seid. Das ist absoluter Blödsinn. Also da warnt er ganz klar davor, lasst euch von niemandem das Heil absprechen, der sich darin gefällt, in vorgespielter Demut nicht Gott selbst anzubeten, sondern die Engel und der sich dafür auf irgendwelche Visionen beruft, die er angeblich hatte. Die selbstsüchtige Einstellung solcher Menschen bringt sie dazu, sich ohne jeden Grund aufzuspielen. Also das ist Selbsttäuschung, was die da machen. Ja, und das ist gefährlich. Und ich glaube eben, wir dürfen bei uns selber schauen, ob wir vielleicht manchmal versuchen, mystisch zu sein oder ob wir vielleicht auch Menschen reinfallen, die versuchen, besonders mystisch zu sein. Aber ich möchte dir heute mitgeben, verwechsle Glaube nicht mit Gefühl. Dein Herz und dein Leben soll auf Christus gegründet sein und nicht auf emotionalen Hochgefühlen. Das ist schön, wenn die dabei sind, aber Christus ist auch Realität, wenn die nicht da sind. Und verlass dich nicht auf Visionen oder von irgendwelchen angeblichen Offenbarungen, die Menschen von dir haben. Die Jahreslosung dieses Jahr ist, prüft alles und behaltet das Gute. Ja. Und es geht um Nachfolge. Es geht darum, Jesus treu zu sein im Alltag und nicht danach zu haschen und zu hoffen auf irgendwelche großen Gefühle. Also nochmal Zusammenfassung zu Mystizismus ist der Versuch, Gott durch besondere Erfahrungen oder Visionen zu erleben. Aber Paulus warnt, es lenkt uns von Christus ab. Es ist nur ein Schatten. Glaube ist Vertrauen auf Jesus und nicht das Aufsuchen von Gefühlen oder Erlebnissen. Und ganz praktisch heißt es eben, halte dich nicht an irgendwelche spektakulären Erfahrungen, sondern an Jesus, an seine Worte und folge ihm nach. Und dann gibt's noch den Asketismus. Leiden als Leistung. Vielleicht kennst du das aus der Geschichte der Kirche oder vielleicht auch aus deinem eigenen Leben, dass Menschen glauben, sich bestrafen zu müssen, um Gott zu gefallen. Sie nehmen Entbehrungen auf sich, sie verzichten auf Angenehmes und fühlen sich damit besonders fromm. Ich habe ja eine Zeit lang in Malaysia gelebt und ein bisschen außerhalb von Kuala Lumpur gibt es einen großen Tempel. Der ist sehr bekannt und wenn man da Urlaub macht, dann geht man da eigentlich immer hin und guckt sich den an mit so großen Stufen hoch und dann gibt es einen großen Buddha und so weiter. Und einmal im Jahr wird dort Thai Pusam gefeiert. Das ist eines der größten hinduistischen Feste. Und als ich dort war, habe ich gedacht, ich gehe da jetzt mal hin und gucke mir das mal an, was die da so feiern, was die da so machen. Und das fängt abends an und geht die ganze Nacht durch bis in den Morgengrauen. Ich war, glaube ich, bis 4 oder so da, dann bin ich irgendwann wieder nach Hause gegangen. Aber es war Wahnsinn, was diese Menschen auf sich genommen haben. Es geht um den hinduistischen Gott Murgan und man will den Glauben ausdrücken und für seine Sünde büßen. Also man ist sich dort auch sehr bewusst, dass man Sünder ist, dass man nicht gut ist und dass man diesen Gott besänftigen will. Und die machen das auf eine Art und Weise, also ihr müsst euch vorstellen, da sind tausende Menschen und es gibt überall so kleine Zelte und Stationen, es ist super heiß, ja, da hat es ja immer 32 Grad und so weiter, auch dann nachts, da sind Flutlichter an. Die Leute lassen sich den Kopf scheren, Männer und Frauen, die lassen sich piercen, die haben dann so heiße Nadeln und stecken die sich durch die Zunge durch und lassen die dann auch da drin stecken teilweise, also da lassen dann so rum und die schwillt dann auch an, das sieht man dann auch richtig. Und dann gibt es solche Metallhaken und die lassen sie sich in den Rücken rammen, unbetäubt einfach rein, mehrere. Teilweise ist an diesen Haken dann noch so ein Kännchen dran mit Milch drin. Das ist auch eine Opfergabe an den Gott. Und dann wird an diesen Haken und diesen Milchkännchen werden dann solche Strippen gezogen. Und die beten und tanzen sich dann so ein bisschen in Trance und dann, wenn sie eben besonders religiös und fromm sind, dann lassen sie sich quasi ziehen und jemand zieht hinten an diesen Bändern und die Haken, die reißen dann auch manchmal. Also und ich bin da wirklich gestanden und ich war so, und dann gibt's da Trommeln und dann scheren die sich da und piercen sich da und ich war wirklich so, okay, krass, mache ich nicht für meinen Gott. Ja, also das ist krass, ja, was Menschen auf sich nehmen. Das ist jetzt natürlich ein extremes Beispiel, aber also da kann man, ist jetzt egal, wo man hinguckt, auch bei den Christen gibt es. Ich weiß nicht, ob ihr wusstet, dass der Kirchenvater Origenes zum Beispiel, von dem erzählt man oder gibt es Aufschreibungen, dass er sich selbst kastriert hat, weil er Matthäus 19 wörtlich genommen hat und dachte, ja, okay, dann mache ich das jetzt. Ja, es, asketisches Leben ist real, also man will Gott gefallen, aber man verfehlt total die Gnade. Die gibt's natürlich auch nur bei uns als Christen, aber ja, wo ist die Gnade geblieben? Menschen tun Unglaubliches für ihren Glauben und für ihre Religiosität. Und hier steht's ja auch zugegeben, es handelt sich um eine Frömmigkeit, die den Anschein besonderer Weisheit hat. Ja, das war für mich auch beeindruckend, was die gemacht haben, was die auf sich genommen haben. Dieser selbstgewählte Gottesdienst, diese Demut, diese Schonungslosigkeit gegenüber dem eigenen Körper. Doch das alles ist ohne jeden Wert und dient nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Also auch mit asketischem Leben kann man versuchen, fromm und heilig zu wirken. Und auch das ist nur ein Schatten, der dich von Christus wegführt und der nicht wirklich Christus ist. Es ist eine freiwillig erfundene Gottesverehrung. Menschen versuchen, besonders geistlich zu sein. Und wenn der Kern vom Asketismus ist immer, ich darf nichts lieben, ich darf nichts haben, ich bin Sünder, ich muss leiden, damit Gott mich liebt. Aber das Evangelium sagt, du bist schon geliebt. Du darfst leben, du darfst auch genießen. Er will uns das Leben in Fülle geben. Und vielleicht denkst du jetzt bei Askese im klassischen Sinn, also ich schlafe jetzt nicht auf dem nackten Boden oder ich faste jetzt nicht bis zur Ohnmacht oder so. Ich lebe gar nicht asketisch. Aber vielleicht hast du schon mal so einen Gedanken gehabt wie, ich habe es gar nicht verdient, dass Gott mir einen tollen Partner schenkt. Ich bin gar nicht gut genug, dass Gott mich segnet. Ich bin zu schwach, zu sündig, zu kaputt, um Erfolg zu haben. Auch das ist seelischer Asketismus. Du bestrafst dich nicht mit körperlichem Schmerz, aber mit innerer Abwertung. Und das, obwohl Christus dich längst frei gemacht hat. Denn ich gehe nochmal in Vers 9. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Also du bist schon vollständig in Christus und nicht durch Askese, nicht durch Leistung, nicht durch Verzicht. Christus ist genug, weil, also er ist genug, du bist genug, weil Christus genug ist. Du bist mit ihm zusammen, du bist erlöst, du bist geliebt, du bist angenommen. Und wenn du dich erwischt, dass du so einen Minderwert manchmal hast, dann darfst du das heute Morgen nochmal hören, dass Christus dich freigemacht hat, dass du dich nicht selbst runtermachen und klein machen musst, dass er alles schon vollbracht hat und dass er dich liebt, so wie du bist. Ich komme zum Ende und möchte noch mal kurz sagen, um was es heute ging. Ich habe über die drei Gefahren gesprochen, über die Paulus hier berichtet, über Legalismus, Mystizismus und Asketismus. Alle drei sehen aus wie Christus, scheinen fromm und heilig, sind aber nicht Christus selbst. Legalismus war Regeln ohne Herz. Du denkst, dass du, wenn ich das tue, dann liebt mich Gott, aber es ist falsch. Ja? Du kannst gar nichts tun, dass Gott dich mehr liebt. Auch nicht, dass er dich weniger liebt. Der liebt dich bedingungslos. Das zweite, Mystizismus, das Streben nach Visionen. Auch das ist falsch. Jesus ist nicht dein Gefühls-Jesus, sondern dein Erlöser. Gefühle sind schön, aber nicht die Quelle. Und Jesus ist Wirklichkeit. Ganz egal, wie deine Gefühle gerade aussehen. Und Asketismus, Leiden als Leistung, ob körperlich oder seelisch. Du bist nicht besser, wenn du mehr verzichtest oder dich klein machst. Du bist geliebt, weil Jesus schon alles für dich getan hat. Wir alle wollen fromm sein, wollen es richtig machen. Und das ist auch gut so. Aber lasst uns nicht religiös sein. Religion bedeutet, dass Menschen nach Gott suchen. Und das Evangelium sagt, Gott sucht nach dem Menschen. Ich muss nicht etwas tun, um Gott nahe zu sein. Jesus hat alles getan, um mir nahe zu sein. Und das ist echt das, was der große Unterschied ist. Im Christentum kommt Gott auf dich zu, bevor du irgendwas richtig gemacht hast. Und nicht erst, nachdem du alles eingehalten hast. Und das ist die gute Nachricht, das bedeutet Evangelium, die gute Nachricht. Und deswegen, ja, wie es in Galater heißt, lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Versucht nicht, verfallt nicht wieder in Legalismus, Mystizismus oder Asketismus. Deswegen zurück zum Anfang, der Schatten Jesu. Wem folgst du nach? Folgst du wirklich Jesus nach oder folgst du vielleicht einem Schatten nach? Nicht deine Regeln, nicht dein Gefühl und nicht dein Verzicht machen dich heilig, sondern Jesus allein. Ich bin am Ende. Ich habe euch noch ein Handout quasi mitgebracht. Da steht einfach nochmal, was ich heute gesagt habe, nochmal drauf. Und unten sind einfach nochmal Fragen zur persönlichen Reflexion. Lest euch gern Kolosser 2 nochmal durch. Es ist ein wahnsinnig toller Brief. Man hätte noch so viel mehr, ich könnte noch stundenlang darüber reden, noch so viel da rausziehen können. Und vielleicht wollt ihr es euch nochmal in Ruhe selber durchlesen. Und hier sind noch ein paar Fragen. Könnt ihr einfach mitnehmen, auch in Hauskreis oder in eure stille Zeit oder mit einer Freundin oder wie auch immer. Ich lege die einfach am Ende vom Gottesdienst hier vorne hin. Nehmt euch gern eins mit, wenn ihr möchtet.